Herzlich willkommen zur inzwischen 30. Folge des Denklabors, dem Architekturpodcast des BDA. Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, kurz HOI, fußt auf einem gesellschaftlichen Werteverständnis darüber, was Planen und Bauen ist oder sein sollte. In der Praxis zeigt sich immer öfter, dass sie für viele aktuelle Bauaufgaben nicht mehr gut geeignet ist. Derzeit wird die HOI novelliert und soll 2025 verabschiedet werden. Aber reicht das wirklich aus, um die HOI zukunftsfest zu machen? Wie es der HOI wirklich geht, ob sie noch zeitgemäß ist und wie sie verbessert werden kann, darüber sprechen Christian Holl, Wiebke Aarhus und Alexander Pötsch in dieser Folge miteinander. Viel Spaß dabei!
Die HOI ist ein zentrales Instrument in der Arbeit von Architektinnen und Architekten. Sie bietet wertvolle Orientierung darüber, welche Leistung von ArchitektInnen einerseits zu erwarten und andererseits zu honorieren ist und wie sie zu honorieren ist. Mit dem Urteil des EuGH von 2019 sind allerdings die verbindlichen Mindest- und Höchstsätze vorerst Vergangenheit. Nicht nur deswegen sind wir dazu aufgefordert, neu darüber nachzudenken, wie wir die Zukunft der HOI sehen. Was die HOI für die Arbeit von ArchitektInnen bedeutet, wie sie weiterentwickelt werden könnte, damit sie den aktuellen Herausforderungen gerecht wird, darüber spreche ich mit Wiebke Aarhus, Mitglied des Vorstands der Architektenkammer Berlin und als Architektin BDA Studio Director im Berliner Büro von Henning Larsen. Alexander Pötsch ist Vorsitzender des BDA Sachsen und Architekt BDA. Er führt in Dresden das Büro Alexander Pötsch Architekten. Die Reform der HOI ist im Koalitionsvertrag verankert. Wiebke Aarhus, was ist der aktuelle Stand und was steht in absehbarer Zeit bevor?
Ja, der aktuelle Stand zu der Novellierung ist, dass wir durch alle Berufsverbände und Kammern bereits durch sind, also unser Input schon gegeben wurde zu diesem Novellierungsverfahren. Wir befinden uns in dieser Novellierung seit Mai 22 Prozess und das startet dann jeweils mit einer Diskussionsgrundlage, die den Ministerien vorgelegt wird. Es gibt ein Fachgutachten, es gibt den Input der verschiedenen Verbände und der Kammern als Vertreter des Berufsstandes. Und dann wird das Ganze diskutiert auch mit den führenden Bauherren oder Auftraggebenden. Das sind einerseits private, aber auch öffentliche. Und in der Phase, in der wir jetzt sind, liegt dieser gesamte Prozess beim Wirtschaftsministerium und da wird wiederum ein Gutachten erstellt. Das heißt, wir sind eigentlich mit unserem Input für die hiesige Novellierung, die gerade läuft, zu spät, Alexander. Was machen wir jetzt?
Wir sind mit unserem Input zu spät, aber die Initiative eher zu starten, die gab es ja tatsächlich vorher. Also es gab ja seitens des BDA, es gab ja Vorstöße an den Stellen, radikaler zu sein. Im Koalitionsvertrag steht ja nichts von einer Novelle, sondern einer Reform. Ja, das heißt, und der Reformgedanke, um jetzt mal mit Martin Luther zu kommen, könnte ja radikaler aussehen als eine Fortschreibung der HOI, die ich worst case vermute. Oder?
Wie lässt sich denn diese Perspektive bewerten? Ist das dann erstmal ein Zwischenschritt? Und so wie ich das jetzt raushöre, scheint das aber eher der Aufschub eines grundsätzlichen Neudenkens zu sein.
Aus meiner Sicht ist das Verfahren für die HOI, die jetzt aktuell novelliert wird, tatsächlich aus unserer Perspektive gelaufen. Wir gehen davon aus, dass es irgendwann 2025 eine Verabschiedung der neuen HOI geben wird in der Bundesratssitzung, wenn dann die Länder alle abgeholt sind. Wir müssen aber sagen, nach der Novellierung ist vor der Novellierung. Also wir sind ja in Zyklen von 2013, 2021 und dann möglicherweise eben 2025. Das heißt, das schadet nicht, dass wir uns jetzt Gedanken darüber machen, was könnte denn in einer kommenden Novellierung passieren. Oder eben auch parallel darüber nachdenken, wie wollen wir als Architekten und Architektinnen eigentlich honoriert werden? Wie kommen wir zu auskömmlichen Honoraren?
Fangen wir vielleicht erstmal bei dem ersten Punkt an, der Frage, wie man nach der Novellierung oder Reform, also so wie es sich jetzt anhört, ist es ja eher eine Novellierung und keine Reform, die die HOI in einigen Punkten neu aufstellt. Eine solche Reform, die Alexander Pötsch ja als eine etwas radikalere angemahnt hat, müsste ja andere neue Schwerpunkte setzen. Welche wären das?
Ich würde dazu gerne kurz sagen, um so ein bisschen diese Koordinationsgruppen, die ja seitens der Verbände und Kammern aufgestellt waren für eine solche Reform, da ein bisschen in Schutz zu nehmen, die waren durchaus radikal aus meiner Sicht. Also es gab wirklich Modelle, die vorgeschlagen worden sind, die sich von der jetzigen Logik der HOAI schon entfernt haben. Also statt in Honorarzonen zu einem Ermittlungsmodell zu kommen, was andere Faktoren berücksichtigt und gerade Faktoren wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit viel stärker in eine grundsätzliche Erfassung von möglichen Leistungen einbezieht. Wir sind leider mit den radikaleren Vorschlägen nicht durchgekommen. Das muss man einfach konstatieren. Was ich aber sehe, was künftig eine stärkere Gewichtung kriegen muss, gerade in der Zeit, in der wir uns befinden, wo wir den Eindruck haben, wir möchten eigentlich künftig mit weniger Material mehr bauen oder schlauer bauen und Ressourcen schonen, wird der Faktor Zeit noch eine größere Rolle spielen. Und schon jetzt haben wir das Problem, dass der Faktor Zeit in der HOAI aus meiner Sicht keine Berücksichtigung findet.
Das waren jetzt zwei Punkte, an denen man anknüpfen könnte. Das eine ist, warum müsste denn überhaupt die HOAI so radikal reformiert werden? Vielleicht ist das mal der Punkt, den wir zuerst diskutieren sollten. Was sind die Punkte, an denen die HOAI im Moment den Herausforderungen, die sich ArchitektInnen stellt, hinterherhinkt?
Die HOAI ist ja mal eingeführt worden, um Honorarsätze nach oben zu begrenzen. Und leider Gottes, so ist das ja immer mit diesen Verordnungen, genauso wie Normen mal eingeführt worden, um das Bauen leichter zu machen. Es ist so, dass es mittlerweile ja so eine Eigendynamik in diesem Prozess gegeben hat und das leider ins Vergessen geriet. Und leider auch, muss man sagen, dass wir in Deutschland Gesetze novellieren bzw. verändern, indem wir sie nicht grundsätzlich hinterfragen oder aber erneuern, sondern fortschreiben. Das wohnt dem deutschen Gesetzgebungsverfahren so inne. Heißt, die Radikalität, die Wiebke gerade angesprochen hat, die ist quasi qua Gewohnheit an der Stelle ausgeschlossen. Das Zweite ist, warum brauchen wir das? Wir brauchen das, weil sich die HOAI halt, also einmal das Wort Baukultur nirgendwo stattfindet. Das Zweite ist eben das Thema der Ressourcenknappheit und des Bauens im Bestand. Das sind Themen, wo die HOAI die falschen Anreize setzt. Das heißt, wir haben das Thema, dass unsere Honorare sich danach bemessen, wie viel wir bauen. Das ist aus meiner Sicht, und da stimmt mir Wiebke sicherlich zu, ist das falsche Anreizsystem. Das heißt, man wird ja nicht belohnt dafür, weniger zu tun. Man wird auch nicht belohnt dafür, dass man vielleicht einen schwierigeren Prozess auf sich nimmt, der heißt, dass man entschieden auch einen Auftraggebenden berät, vielleicht weniger zu tun, vielleicht Synergien zu nutzen und. Das heißt, dieses ganze Thema der Beratungsleistungen ist eben in der HOAI so nicht abgebildet. Gleichzeitig ist das Thema, dass die HOAI eine vermeintliche Linearität suggeriert, also das heißt die Nummerierung der Leistungsphasen 1 bis 9, und die gibt es so aber nicht. Also die gibt es in den wenigsten Projekten. Gut, die HOAI ging mal von Neubauprojekten aus, der Altbau war quasi die hehre Ausnahme, genauso wie die Bauordnung im Übrigen. Und auch da diskutieren wir ja, dass die Bauordnung sich ändern muss und zur Umbauordnung werden muss. Das heißt, das Bauen im Bestand wird das neue Narrativ sein und die HOAI muss das entsprechend abbilden. Und nicht zuletzt, last but not least, wir haben das große Dilemma als Architektinnen und Architekten, dass wir eigentlich mehr Moderatoren sein müssen. Das heißt, wir müssen in diesen Prozessen mit dieser Entschiedenheit, mit dem Wissen, das wir haben, um Nachhaltigkeit und die ganzen Themen positiv auf die Auftraggebenden einwirken, und das muss belohnt werden in einer HOAI. Und das heißt, wir haben ein Problem, wo quasi der Werkvertrag der HOAI an der anderen Stelle mit dem Dienstleisten, das heißt den Beraten, den Beratungsleistungen quasi kollidiert und so nicht abgebildet ist.
Ist dieses Kollidieren mit den Beratungsleisten etwas Ähnliches wie dieser Faktor Zeit, oder ist das nochmal etwas anderes?
Also aus meiner Sicht gibt es ja den Faktor Zeit einmal, also dass das sozusagen als Dimension nicht auftaucht in der HOAI. Und es geht auch um Material, Bausumme, die sich aus Material bemisst. Also wer möglichst viel verbaut, bekommt mehr Geld. Das ist eigentlich eine Logik, von der wir grundsätzlich weg müssen. Und das andere, auch schon angesprochen, ist die Linearität der Phasen. Wenn wir jetzt neu in Kreisläufen denken, können wir eigentlich diese Linearität nicht mehr akzeptieren. Ich denke, es geht aber auch ganz grundsätzlich darum, auskömmliche Honorare zu sichern. Und das bietet uns die HUAI aus meiner Sicht nicht mehr überall, weil die Komplexität von den Beratungsleistungen, die Alexander anspricht, im Grunde nicht abgebildet sind. Es gibt jetzt so eine Krücke, dass wir zum Beispiel die Nachhaltigkeitsthemen in den besonderen Leistungen finden werden in der Novellierung der HUAI. Somit kann man immerhin darüber diskutieren mit dem Auftraggebenden. Also es ist überhaupt ein Thema, was im Moment gar nicht auftaucht, was einfach so mitgemacht werden soll, so ähnlich wie das BIM-Modell. Also wir zollen eigentlich der steigenden Komplexität der Aufgaben von Architekten und Architektinnen keine Wertschätzung. Das heißt, der Wert der Planung steigt nicht analog zur Komplexität der Planung.
Wer ist denn dieses Wir, das keine Wertschätzung der Leistung der ArchitektInnen gegenüberbringt? Und wer müsste sozusagen seinen Blick auf das, was ArchitektInnen leisten, ändern?
Ich glaube, das ist schon ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, weil wir das ja auch in anderen Kreativbranchen erleben, dieses Phänomen. Also Musikindustrie oder wie viel bei Künstlern ankommt und wie viel bei Galeristen. Wir nehmen insgesamt ein Phänomen wahr, bei dem man spürt, dass das Verkaufen von Produkten in unserer Gesellschaft einen höheren Wert erlangt als das Ausdenken. Und weil wir als Architekten und Architektinnen eigentlich jedes Mal wieder ein neues Produkt uns ausdenken müssen, und da gibt es ja auch Bewegungen zu, die denken, dass das serielle Bauen die Lösung dafür ist, dass man immer das gleiche Produkt ausdenkt, dass es dadurch günstiger werden könnte, haben wir einen relativ hohen Aufwand in dieser kreativen Phase, die scheinbar weniger monetäre Wertschätzung erhält.
Aber da sind wir wieder an dem ursprünglichen Problem, was du gerade sagst. Wir leben im Materialismus, ne? Und wir werden quasi durch Werbung und dergleichen dazu erzogen, uns glücklich zu kaufen. Und das heißt, ich muss etwas in der Hand halten. Und das wiederum ist ja das große Dilemma. Diese Dienstleistung kann man nicht in die Hand nehmen. Das ist so, ne? Also die ist ideeller Natur. Und das ist auch das Dilemma der HAI, dass sie versucht, diese Dienstleistung zu beschreiben. Und man sieht das ja schon in diesen Verklausulierungen, die in der aktuellen HAI drin sind, die recht nicht auskömmlich, aber recht umfangreich umschreiben, was da denn zu leisten wäre. Und diese zunehmende Komplexität, das geht einfach nicht. Witzig ist aber, dass tatsächlich in der Kreativwirtschaft diese Anerkennung relativ gering ist. Andererseits wiederum beim Anwalt oder beim Arzt, da gibt's diese Wertschätzung. Ne? Und wenn ich mir die Stundensätze angucke bei den Juristen und wenn ich mir die bei Architektinnen und Architekten anschaue, dann gibt's da schon noch Luft nach oben. Ne? Also das sollte man auch nicht außer Acht lassen, weil das wäre ja sozusagen der Plan B neben der HAI ist ja sozusagen Beratungsleistungen als besondere Leistungen eben anzubieten mit auskömmlichen Stundensätzen, für die wir aber alle gemeinsam kämpfen müssen und auch diese Wertschätzung in der Gesellschaft für das, was wir tun, noch viel stärker auch als die Expertinnen und Experten dort voranzugehen und auch dafür zu werben.
Wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, wäre diese Wertschätzung nicht so ein großes Problem, wenn es auch bei der Arbeit von ArchitektInnen darum ginge, ein Produkt herzustellen und zu verkaufen. Es geht aber ja viel mehr in Zeiten der Herausforderungen wie Klimawandel, sinkende Biodiversität, Starkregenereignisse und Ähnliches, sehr viel mehr darum, sorgsam mit dem umzugehen, was wir haben. Ihr habt jetzt unterstellt, dass es auf der den Architekten gegenüberliegenden Seite ein Defizit gibt an der Wahrnehmung dessen, was ArchitektInnen für die Gesellschaft leisten können und leisten sollten. Ist es denn nicht auch so, dass sich auch bei den ArchitektInnen selbst noch etwas davon ändern müsste, was die Vorstellung der eigenen Arbeit ist? Weil ja oft auch da die Idee besteht, dass es ein irgendwann abgeschlossenes Werk ist, das dann auch am besten nicht mehr verändert wird und das auf dem Höhepunkt seiner Qualitäten ist, bevor die Nutzerinnen kommen.
Absolut, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich denke, dass gerade an den Rändern unserer Leistungsphasen wird es sehr spannend. Nämlich, was ist die Phase Null? Also wie denken wir überhaupt darüber nach, was dieser Bedarf ist, den wir dann in der Leistungsphase 1 festzurren würden und in welcher Weise kümmern wir uns später um die Gebäude. Man könnte auch sagen, dass dieses Thema Honorierung der Architekten und Architektinnen in gewisser Weise geknüpft ist an die Wertschätzung von Care. Ich glaube, es geht auch um Care, um das Sorgetragen für unseren Gebäudebestand, für das, was schon da ist, und sich viel mehr zu begreifen als eine gesellschaftliche Aufgabe mit Verantwortung, darüber nachzudenken, wie wir künftig bauen und wo soll diese Muße für diese Verantwortung herkommen. Also im Grunde wäre das nicht an einzelnen Auftraggebenden angedockt aus meiner Sicht, sondern müsste ein gesellschaftliches Bestreben sein, dass wir uns gerade in den ersten Phasen und auch in so etwas wie einer Phase 0 viel stärker damit auseinandersetzen, was wir überhaupt tun.
Die Phase 0 ist ja gar nicht in der HAI enthalten. Das sagt wahrscheinlich auch der Name Phase 0, weil sonst würde man wahrscheinlich die jetzige Phase 0 irgendwann als Leistungsphase 1 bezeichnen. Wie wird denn im Moment mit der Phase 0 umgegangen? Wird sie gar nicht honoriert oder auf welcher Basis wird sie honoriert?
Naja, die Phase 0 ist ja so ein stehender Begriff, der eingeführt wurde eben für diese Vorschulen und für die, sagen wir mal, für dieses Entwickeln an der Stelle. Und das Lustige ist ja, dass das mehr und mehr an Relevanz gewinnt, eben um in diesem Bewusstsein, was muss ich eigentlich tun, wie muss ich es tun und so weiter. Das Ding ist, jetzt ist das individuell zu vereinbaren mit den Auftraggebenden. Und wenn man Auftraggebende findet, die darauf Wert legen, das Dilemma ist gerade bei Verfahren, bei Wettbewerben, bei VBVs, werden ja meistens die Auftragnehmenden erst gebunden, wenn sozusagen diese Phase absolviert ist. Und das heißt, man kann eigentlich nur dafür werben, dass die Honorierung dieser Leistungen auskömmlich ist, und zwar so auskömmlich, dass die Kolleginnen und Kollegen gern an dieser Stelle diese Leistung erbringen, damit man eine qualitätvolle Vorleistung hat, auf der man dann aufbauen kann. Anderenfalls steht zu befürchten, dass, und das sehen wir ja schon, dass quasi mehr und mehr Dienstleister, sage ich mal, das Wettbewerbswesen übernehmen in Deutschland und die eben nicht mit der entsprechenden fachlichen Expertise und auch womöglich in Teilen nicht mit dem entsprechenden Nachdruck und der Weitsicht alle Varianten aufzeigen, die es denn gibt. Und abgesehen davon, früher war Architektur die Mutter der Künste, hat man so schön gesagt. Und Stück für Stück wurde aufgrund der zunehmenden Komplexität, wurde ja sozusagen der Kuchen kleiner geschnitten. Und wir befinden uns jetzt in so einem Reigen aus verschiedenen Planenden, die wir ja in einer Gesamtkoordination haben. Ne? Und witzigerweise nach HAI fängt unsere Gesamtkoordination da an, wo die Koordination der Fachplanenden aufhört. Das ist auch eine sehr schöne Definition. Also wenn die den Stift fallen lassen, müssen wir den fangen und weitermachen. Aber wir müssen auch an der Stelle mehr diese Rolle des Bauherren oder Unterstützers einnehmen und an der Stelle auch mehr eben diese Alternativen, diese Varianten bewerten und uns schon früh in die Prozesse einbringen und auch dafür werben, dass die entsprechend honoriert werden. Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, der gegenüberliegenden Seite zu vermitteln, dass die Leistung einen Wert hat. Früher war das, wenn wir Modelle gebaut haben, da hat man immer nach unten einen Stein reingelegt, damit das Bauunter ein Stück schwerer wurde, weil das dann wertvoller aussah, weil es halt Masse hatte und nicht einfach so ein leichtes Pappmodell war. Und auch das ist das Thema, dass man sozusagen an der Stelle natürlich auch jede und jeder von uns natürlich auch für diese Wertschätzung kämpfen kann, indem er a. gute Arbeit leistet und b. auch für eine entsprechende Honorierung sorgt, also sich selbst sorgt und nicht auf die HAI verlässt.
Bevor wir dazu kommen, wie man außerhalb oder parallel zu HAI Honorare noch gestalten kann, würde mich noch ein Punkt interessieren, der im Moment noch so unhinterfragt im Raume steht, nämlich die Behinderung des Arbeitens, vor allem im Bestand, aufgrund der Linearität der Abläufe, die die HOI nahelegt. Es spricht ja eigentlich nichts dagegen, diese verschiedenen Leistungsphasen, die vielleicht auch als eine Orientierung dessen, was man tut, was man gegenüber dem Bauherrn abrechnen kann, gelten können und dass man zwischen diesen Leistungsphasen auch springt. Wo ist das Problem, diese Linearität selbst aufzubrechen?
Naja, also ein grundsätzliches Problem, egal ob jetzt Altbau oder ein Neubau, ist die Honorierung mit den Prozenten, weil die regelmäßig dazu führt, dass eine Leistungsphase 3, also die Entwurfsplanung, auch zeitlich geringer eingeschätzt wird als eine Leistungsphase 5, also die Ausführungsplanung. Interessanterweise ist aber eben die Leistungsphase 3 ist ja die wichtigste, weil da am Ende die Kostenberechnung auf dem Tisch liegt. Daran wird unser Honorar gemessen, daran werden die Auftraggebenden gemessen, daran wird am Ende das Produkt gemessen, daran werden die ausführenden Firmen gemessen, daran werden auch Fördergelder vergeben. Das ist die sogenannte politische Zahl, wenn sie denn nicht schon vorher in den politischen Raum geworfen wurde, um eben diese Zahl souverän bestimmen zu können, muss ich alle möglichen Risiken einwerten. Jetzt wissen wir auch, dass die Fachplanenden zum Beispiel reden sich ja immer damit raus, ach, das ist halt ein Bestand und da konnte man nicht und so weiter. Das ist gerne eine Ausrede, die gebracht wird, aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Ich muss eben diesen Bestand vorher untersuchen. Und das heißt, ich springe quasi in die hinteren Leistungsphasen. Jetzt ist es aber so, dass die Förderpolitik bzw. die Beauftragung ja stufenweise passiert. Das heißt, in der Regel bekommt man eine Beauftragung bis zur Leistungsphase 3, 4 und dann wird die nächste Stufe abgerufen, wenn eben das Projekt vom Stadtrat bestätigt ist oder vom Fördermittelgebenden die entsprechenden Gelder freigegeben sind. Das heißt, der Sprung in die Leistungsphase 6, 7, 8, um vor Ort das Gebäude zu untersuchen, ist so einfach in der AOI nicht möglich. Wiederum der Sprung zurück, wenn ich schon eine Leistungsphase abgeschlossen habe, beziehungsweise das Werben darum bei den Auftraggebenden zu sagen, okay, wir müssen jetzt in dieser Leistungsphase auch noch ein Stück offen lassen, weil wir gegebenenfalls zurückspringen. Das Thema der baubegleitenden Ausführungsplanung, die auch wichtig ist, damit ich eben noch reagieren kann. Das Thema, dass ich in der Leistungsphase 2 und vor allen Dingen 3 schon eine Planungstiefe haben muss, damit ich eine Kostenberechnung entsprechend qualitätvoll abliefern kann, die eigentlich dann in einer 5 nur ausgearbeitet wird, aber ich muss wissen, was ich tue in dieser Leistungsphase 3. Das sorgt für so viel Durcheinander und leider Gottes, weil wir vorhin von der Wertschätzung der Auftraggebenden gesprochen haben, die halten sich natürlich an der HOAI fest und die HOAI implementiert oder suggeriert die Linearität und das heißt, für die ist das ist quasi das Mittel, mit dem wir mit den Auftraggebenden über Honorar sprechen und die gehen natürlich davon aus, dass das sozusagen probat ist, gerade Auftraggebende, die eben noch keine Erfahrung haben oder weniger Erfahrung haben.
Was gibt es denn im Moment für Alternativen? Welche Instrumente außerhalb der HAI könnten helfen, die aktuellen Defizite, wie sie Alex gerade beschrieben hat, zu bewältigen?
Ja, dazu muss man sagen, wir sind ja nicht gezwungen, uns an die Logik der HAI in allem zu halten. Das ist ja im Grunde genommen für uns auch eine Hilfestellung, die HAI mit gewissen Standards oder Regularien, die da drinstehen, die zur Anwendung kommen können. Grundsätzlich können wir uns auch pro Stunde honorieren lassen. Wir können uns auch pauschal honorieren lassen und dem Auftraggebenden auch einen Aufwand für die Leistung, die er wünscht, in Teamstärke und in Zeitaufwand darlegen. Das ist auch eine Möglichkeit, mit Auftraggebenden dazu zu kommen. Und ich muss sagen, wir sprechen ja auch viel innerhalb der Kammer über Honorierungsmodelle auch zum kreislaufgerechten Bauen. Das ist nicht ganz das Gleiche wie im Bestand, aber hat eben auch gewisse Herausforderungen, die diese Linearität der Leistungsphasen in Frage stellen. Und da gibt es eben schon viele Ansätze, die dann eben eher in eine Vergütung im Stundenaufwand übergehen. Und da muss man sagen, dass man progressive Auftraggebende braucht, die sich dem stellen, die Lust haben, prototypische kreislaufgerechte Bauwerke partnerschaftlich mit den Architekten zu erstellen. Und ich glaube, dass es das auch ein Ansporn sein kann in der aktuellen Situation in der Bauwende, da zu prototypischen Honorierungsmodellen zu kommen und sich dem gemeinsam zu nähern. Und ich glaube, das ist jetzt der eigentliche Schritt, dass wir vorwärts gehen müssen mit diesen progressiven Auftraggebenden.
Was heißt das konkret, dass wir neue Modelle entwickeln müssen, die dann eine Basis dafür bilden, sie irgendwann wieder in die HAI zu inkorporieren? Oder ist das auch ein Ausblick darauf, dass wir sagen, irgendwann lassen wir die HAI und steigen auf andere Modelle, grundsätzlich andere Modelle um, weil es ja offensichtlich schwierig ist, dieses schon lange existierende Instrument tatsächlich grundlegend zu reformieren.
Also ich habe das Vertrauen darin, dass die nächste Novelle einer davon wird. Das heißt, dass man tatsächlich das vorleben muss. Und wir erleben das ja gerade bei der Thematisierung, der Normen. Auch da muss man mit Beispielen vorangehen und muss eben diese Beispiele haben, die man zeigen kann. Und ich glaube, genauso ist es bei, der Reform. Ich sage jetzt ganz bewusst Reform und nicht Novelle. Bei der Reform der HAI, dass man auch da, wie Wiebke meinte, eben diese progressiven Auftraggebenden braucht. Und die gibt es und mit denen gemeinsam Modelle findet, die auch diese Wertschätzung haben. Wir haben das vorhin so gesagt, als gäbe es diese Auftraggebenden nicht. Natürlich gibt es diese Auftraggebenden. Und wir sind froh darüber, dass es die gibt und die auch den Sachverstand und Fachverstand haben und die mit uns gemeinsam an dieser Stelle agieren und kämpfen. Und ich glaube, wir müssen einfach kreativ sein, was die Auslegung der HAI angeht. A. B. Wir müssen Wege rechts und links nutzen, wie Wiebke meinte, eben das Thema der Stundenleistung, der Übersetzung der Leistung, auch den Auftraggebenden auch wichtig, klar machen. Was bedeutet das Honorar, was ich für die Leistung bekomme? Was bekommen die Auftraggebenden dafür? Wie ist die Umrechnung in Stunden, in mitarbeitenden Stunden? Wie lange kann ein Architekt, eine Architektin dafür arbeiten? Ist das auskömmlich? Also all diese Themen auch klar zu machen und das auch mal runterzubrechen auf einen Monat, weil für viele Auftraggebenden ist das erstmal eine große Zahl, die da steht. Und dann halt auch an den Stellen zu kämpfen, dass man andere Honorare bekommt und eben trotzdem in dem Thema involviert bleiben. Es wäre auch schön, wenn in der HAI die Verpflichtung zur Novellierung drin stünde. Also das heißt, da man sagt, innerhalb von XY ist die vorzuschreiben. Und beim nächsten Mal eben mit entsprechender Energie und dem Wissen und den Best-Practice-Beispielen und entsprechenden Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen da loszubrechen und zu sagen, passt auf, jetzt wollen wir wirklich die Reform, die das Ganze einfacher macht und nicht noch umständlicher. Ich finde, ne, diese besonderen Leistungen, ich finde, das ist zum Beispiel so was Originelles. Es gibt Grundleistung und besondere Leistung. Was ich nicht verstehe, ist eigentlich den Grundleistung definiert. Und alles, was keine Grundleistung ist, ist eine besondere Leistung. Warum definiere ich dann besondere Leistung? Also auch die HAI muss entschlackt werden, die muss einfacher werden, damit sie auch verständlicher wird. Und gleichzeitig müssen die Verbände, also sagen wir mal, wir als WDA, aber auch die Kammern müssen an den Stellen natürlich auch mit den Auftraggebenden in Gespräch bleiben, dafür werben, aber auch den jungen Architektinnen, Architekten Mut machen, Unterstützung geben zur Auslegung. All das, da gibt es auch seitens der Architektinnen, Architekten auch Defizite, bin ich mir sicher, wo man sozusagen auch noch besser agieren könnte.
Das war ein flammendes Plädoyer für die Beibehaltung der HAI und dafür, sie zu reformieren und anders mit ihr umzugehen. Ich würde gerne, bevor wir mit diesem Ausblick auf das, was kommen könnte und was gut wäre, noch einmal ganz kurz zurückgehen auf diese Frage der progressiven Auftraggebenden. Wo finde ich sie und welche Auftraggebenden müssten sozusagen vielleicht auch qua institutioneller Verfasstheit mit Hilfe einer anderen HAI dazu gebracht werden, ein anderes Arbeiten im Sinne von Care, im Sinne von Arbeiten im Bestand voranzutreiben.
Da sollte natürlich die öffentliche Hand als Vorbild vorweggehen.
Tut sie das denn?
Teilweise ist das so, würde ich sagen, ja. Also das kann man, glaube ich, nicht so pauschal beantworten, aber es gibt durchaus sehr progressive Auftraggebende auch auf der Seite der öffentlichen Hand, die auch jetzt schon die Themen kreislaufgerechtes Bauen absolut auf dem Schirm haben und selber auch Prototypen in ihren Ämtern vorantreiben, um zu zeigen, wie das geht. Vielleicht müssen wir die auch ein bisschen mehr hervorheben. Vielleicht müssen wir uns mehr mit denen auseinandersetzen, damit es da mehr Folgebeispiele gibt. Ich habe aber auf der anderen Seite auch den Eindruck, dass wir das nicht immer nur auf die Auftraggebenden verlagern. Ich habe natürlich auch den Wunsch, dass ich denke, die Auftraggebenden haben ja eigentlich genau da Fähigkeiten, wo wir als Architekten und Architektinnen die vermeintlich nicht haben, nämlich auf dieser kaufmännischen Seite. Und dass wir da partnerschaftlicher miteinander umgehen und es auch ein Anliegen der Auftraggebenden sein muss, dass wir einen Rahmen haben, in dem gute Architektur für das Projekt entsteht. Das ist natürlich schon eine vielleicht etwas naive, aber ich glaube schon mögliche Vorstellung, dass man da als Team gemeinsam versucht, das Beste zu erreichen. Denn Fakt ist ja, die Architekten und Architektinnen wählen dieses Fach selten, weil sie sich so gut mit Zahlen auskennen. Wer das tun würde, würde vermutlich ein anderes Ingenieurstudium wählen. Es gibt in unserem Neigungsberuf eben viele, die sich konzentrieren auf den Anteil unseres Berufes, der ganz stark mit den Inhalten zu tun hat, mit dem Entwurf, mit dem Design. Und dann möglicherweise im Laufe der Erfahrungen feststellen, dass wir gute Rahmenbedingungen, und dazu gehören eben gute Terminpläne, gute Prozesse, gute Honorare, dass die eigentlich notwendig sind, damit dieses gute Design überhaupt entstehen kann. Das sind dann meist die Kollegen und Kolleginnen unter uns, die die Büros leiten, die die einzelnen Projekte auf einem größeren Maßstab leiten, was nicht heißt, dass es da kein Interesse mehr für den Entwurf gibt. Das ist sicherlich der Antreiber, für diese Rahmenbedingungen herzustellen oder sich mit denen auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz war das vermutlich nicht Antrieb für dieses Studium. Und deswegen würde ich auch dafür plädieren, dass wir da partnerschaftlicher miteinander umgehen, Auftraggebende und Architektinnen. Weil wenn ich mir die Häuser angucke, die so entstehen, wo das passiert, dann sind das die guten Beispiele, wo auch später noch Auftraggebende und Architekten und Architektinnen für so ein Projekt gemeinsam werben und man sieht, was das Ergebnis sein kann von so einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit.
Lässt sich so eine partnerschaftliche Zusammenarbeit durch eine Reform der HAI befördern?
Die HAI ist ja ein Preisrecht am Ende und an der Qualität eines Hauses sieht man, wie gut Auftraggebende und Architektinnen und Architekten planende allgemein zusammengearbeitet haben und eben jetzt nicht nur in der, sag mal, in der Qualität, sondern auch in dem Prozess, weil das ist ja letztlich Baukultur, ne? Also wenn wir von Baukultur sprechen, dann reden wir nicht vom fertigen Werk, sondern von dem Gesamtprozess und der hat was damit zu tun, wie man sich begegnet, wie man auch diesen Prozess, wie der abläuft und da kann eine reformierte HAI, ich hätte ja gerne eine HAI, die wie so ein Restaurantmenü ist, laminiert mit einzelnen Punkten, die rechtssichere Vertragsbestandteile sind, mit Anhaltswerten und Rechenmodellen und fertig. Aber letztlich geht es darum, dass man sprechen muss. Meine Großmutter hat immer gesagt, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und am Ende geht es darum, wie wir Architektinnen und Architekten auch gucken müssen, dass wir da vielleicht mehr zuhören, vielleicht mehr moderieren und diesen Prozess auch initiieren, uns auch weniger vielleicht zurückziehen auf die Autorenschaft, also dieses Werk und die schöne Gestalt, die wichtig ist, aber auch mehr an der Stelle auch diesen Prozess des Austauschens, dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit auch an der Stelle mehr in die Hand nehmen und mehr anschieben und dafür werben, dass es diese Partnerschaftlichkeit geben kann, die auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Ich glaube, dann erreicht man auch dieses Verständnis dafür, was tun wir eigentlich und was ist notwendig, welche Schaffensbedingungen braucht gute Architektur. Und damit sozusagen auch das Verständnis dafür, dass das entsprechend honoriert werden muss. Ich glaube, das ist so ein Win-Win.
Ich glaube, da müssen wir auch noch mal einmal in die Selbstreflexion innerhalb unseres Berufsstandes gehen und sagen, wir haben in den letzten Dekaden wenig Tools zur Verfügung gestellt, die es eigentlich ermöglichen, gerade auch jungen, innovativen Büros zu auskömmlichen Honoraren und zu einer guten Kalkulation zu kommen. Und das ist so ein Thema, mit dem ich mich auch an der Architektenkammer auseinandersetze, in so einer kleinen AG mit Harald Müller von Schipperfield und Hella Rolfes, die zu dieser Generation gehören, die wir demnächst nicht mehr in den Büros finden werden, weil sie nämlich in Ruhestand gehen. Eine breite Generation, die dieses ganze Erfahrungswissen eigentlich tragen, von dem ich so das Gefühl habe, dass uns das möglicherweise fehlen wird. Denn wir stellen schon immer fest, dass die jüngeren Kollegen und Kolleginnen jetzt nicht in der Ausbildung automatisch auch sowas wie Honorarkalkulation lernen. Und da stoßen wir auch auf Konflikte mit den Auftraggebenden, die dann auch nicht verstehen, warum bestimmte Prozesse in den Büros gelaufen sind, Modelle gebaut worden sind zu Themen, die sie möglicherweise gar nicht hätten untersucht haben wollen. Weil aber dieses wirtschaftliche Verständnis für den Prozess möglicherweise erst mit der Erfahrung entsteht. Und da müssen wir, glaube ich, versuchen, Tools zu entwickeln, die niedrigschwelligen Zugang zu so etwas wie Honorarkalkulation herstellt. Und unsere Vorstellung ist so eine App, die ganz leicht den Zusammenhang zwischen dem Honorar und dem Zeitplan und der Teamstärke zeigt, die möglicherweise dann ein Tool ist, an das wir uns alle gewöhnen und alle nutzen und vielleicht sogar mit dem Auftraggebenden darüber kommunizieren können, um diese wirtschaftlichen Zusammenhänge unseres Arbeitens auch sichtbar zu machen.
Das wäre dann quasi die digitale Version der laminierten Menükarte im Restaurant. Aufgrund dieses Gesprächs, denke ich, können wir konstatieren, das ist so eine Henne-Ei-Frage. Wenn die HAI mehr Beratung honorieren lassen würde, würden vielleicht auch mehr Architektinnen besser zuhören, mehr Zeit in Beratung sich trauen zu investieren. Wir müssen sozusagen parallel auch auf mehreren Schienen denken, sowohl innerhalb der Reform der HAI als auch in der Entwicklung anderer Instrumente, die möglicherweise irgendwann den Eingang in die HAI dann finden. Nach der Novelle, Schrägstrich Reform, die vermutlich 2025 umgesetzt wird, ist vor der Novelle, Schrägstrich Reform, hoffentlich Reform. Vielen Dank für das Gespräch, Wiebke Ahus, Alexander Pötzsch. Ich hoffe, wir kommen bald wieder zusammen und reden über eine gut reformierte HAI.
Das war Folge 30 des BDA Denklabors. Hintergrund zu dieser Folge ist übrigens eine Gesprächsreihe mit dem Titel How Are You Doing, die im Sommer 2023 im Deutschen Architekturzentrum DATZ in Berlin lief. Alle drei Gespräche wurden damals aufgezeichnet. Die Links zu diesen Videos finden Sie hier in den Shownotes. Das Denklabor ist ein Format des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten BDA. Alle Folgen des BDA-Denklabors finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.